Und das ist ein Thema, das ist sehr weitreichend. Und je nachdem, was wir mit dem Thema anfangen, systematisiert uns das die Bibel eigentlich bis zu den letzten Kapiteln durch. Also je nachdem, wie wir es am Anfang auslegen, wird es noch bestimmen, was in den letzten Kapiteln der Bibel, welche Auffassung wir dazu vertreten. Und ich denke, eigentlich ist das Ganze bei biblischer Betrachtung für mich jedenfalls relativ klar. Aber doch, wenn wir so quer durch die alle christlichen Denominationen schauen, dann ist wahrscheinlich die richtige Meinung mittlerweile zur Minderheitenmeinung geworden. Zur Zeit des abrahamitischen Bundes, wo sind wir da? Wir sind in einer Zeit, in der die Menschheit dreimal schwer versagt hat. Das erste Mal, 1. Mose 1, der Sündenfall. Das zweite Mal, 1. Mose 6, die Sintflut. Und das dritte Mal, 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel. Und jetzt folgt Kapitel 12 und da tritt ein Mann auf den Plan, der sticht ganz einzigartig aus seiner Zeit heraus. Und der Mann, der wird auch im Neuen Testament noch sehr, sehr oft erwähnt. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, dass ein großes Vorbild gemalt werden soll. Und der Mann ist Abraham, der auftaucht in Kapitel 12. Und wir wollen heute, wie schon erwähnt, Gottes Bund mit Abraham näher anschauen. Da müssen wir etliche Kapitel eigentlich betrachten, zu viel, um es heute alles vorzulesen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Bibelstellen, deswegen können wir heute wirklich nur einen Bruchteil betrachten. Es gäbe noch viel mehr. Aber der erste Aspekt des Bundes, der taucht sofort in 1. Mose Kapitel 12 in den ersten drei Versen auf. Aus dem Nichts taucht Abraham auf und wir lesen: Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Soweit eigentlich erstmal relativ einfach. Wir fragen uns, wer schließt den Bund? Zwei Personen, einmal Gott und Abraham und durch Abraham seine Nachkommen. Aber im Grunde Abraham und Gott. Die beiden sind an dem Bund beteiligt. Nachkommen gab es ja noch nicht. Und wie die meisten Bünde, die in der Bibel auftauchen, hat auch dieser Bund ein Zeichen. Und das Zeichen ist die Beschneidung. Jetzt sind wir da schon bei der ersten Frage, die manchmal ein bisschen strittig ist. Ja, ist denn die Beschneidung jetzt Voraussetzung oder ist die nur ein Zeichen des Bundes? Und das können wir eigentlich ganz leicht beantworten. Es ist ein Zeichen. So wie ein Ehering nicht die Ehe ist, sondern nur ein Zeichen für eine bestehende Ehe. Woher wissen wir das jetzt so genau? Wenn wir in 1. Mose Kapitel 17 in die Verse 9 bis 14 reinschauen, da wird die Beschneidung verordnet. Als das passiert, als die Beschneidung verordnet wird in 1. Mose 17, da ist Abraham 99 Jahre alt. Die Verheißung, die gab es aber nicht in Kapitel 15, die gab es schon in Kapitel 12. Und in Kapitel 12 ist Abraham 75 Jahre alt. Also das war schon 24 Jahre eher, dass Gott den Bund mit Abraham verkündigt hat. Und selbst wenn wir dann die endgültige Besiegelung in Kapitel 15 anschauen, dann ist Abraham in Kapitel 15 maximal 86 Jahre alt. Also das heißt, selbst dann wäre die Beschneidung frühestens 13 Jahre nach dem Bundesschluss erfolgt. Und von daher kann sie natürlich kein Zeichen sein, sondern keine Bedingung sein, sondern nur ein Zeichen. Und deswegen ist es zum Beispiel heute für Juden auch noch üblich, auch messianische Juden beschneiden noch heute ihre Kinder, weil sie sagen, der Bund mit Abraham ist noch gültig und deswegen werden die Kinder weiter beschnitten. Also nicht als Teil des Bundes mit Mose, der nicht mehr gilt, sondern als Teil des Bundes mit Abraham. Und außerdem, wenn wir es im Neuen Testament nochmal nachlesen wollen, da steht es in Römer Kapitel 4, steht es auch nochmal ausdrücklich drin in den Versen 9 bis 12, da wird es nochmal klar dargelegt. Also wir können es nicht nur aus dem Alten Testament sehen, wir sehen es auch aus dem Neuen Testament. Ja, das heißt, das Mittel zur Erlösung für Abraham war nicht die Beschneidung, das Mittel zur Erlösung für Abraham war der Glaube. So wie der Glaube immer in der ganzen Bibel von Anfang an das einzige Mittel zur Errettung war. So galt es schon zur Zeit Abraham und so gilt es im Neuen Testament und so gilt es auch bis heute. In Römer 4 ganz klar dargelegt. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, wir haben einen Bund gesehen, ist der heute noch wichtig für uns? Spielt der eine Rolle oder ist der vielleicht zeitlich begrenzt? Ist der Bund ewig? Und wenn ja, warum? Vielleicht hat jemand aufmerksam mitgelesen oder vorhin beim Joachim gut zugehört. Da können wir es eigentlich sehen. Das Erste ist, es werden überhaupt keine Bedingungen genannt, als der Bund geschlossen wird. Das ist natürlich schon mal ein Indiz für Ewigkeit. Er kann eigentlich nicht irgendwie auslaufen, wenn das und das passiert, weil es gibt ja keine Bedingungen. Es gibt auch einen anderen Bund, der folgt etwas später, der Bund mit Saul in 1. Samuel 15. Hier haben wir ganz klare Bedingungen und da sagt Gott auch, okay, wenn du diese Bedingungen hältst, dann bleibt der Bund bestehen. Wenn du sie nicht hältst, bleibt der Bund nicht bestehen. Und wir wissen, Saul hat sich nicht an die Abmachung mit Gott gehalten und Gott hat ihn verworfen. Ein weiterer Grund, wieso der Bund ewig ist: Er wird als ewig beschrieben. 1. Mose 17, Vers 19, wenn wir aufschlagen, da spricht Gott selber. Gott spricht: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Warum ist der Bund ewig? Weil Gott, der ewige Gott, sagt, dieser Bund ist ewig. Das allein reicht eigentlich schon, um die Frage zu beantworten. Aber wir wollen uns noch ein bisschen mehr anschauen, um vielleicht auch manchem Argument begegnen zu können. Wir sehen, obwohl Israel immer wieder ungehorsam war, eigentlich durch die ganze Königszeit, durch hunderte Jahre und eigentlich bis heute, ist dieser Bund immer bestätigt worden. Findet man viele Bibelstellen, eine wäre Psalm 105 zum Beispiel. Im Psalm 105, Vers 8, geht es auch um den Bund mit Abrahams. Psalm 105, Vers 8 bis 10. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. Also auch hier, viele hundert Jahre später, wieder eine Bestätigung. Dieser Bund wird trotz Ungehorsam immer wieder bestätigt von Gott. Dann ein, es waren schon viele starke Argumente, aber wir finden noch mehr. 1. Mose 15, was wir vorhin gelesen haben, die Verse 17 und 18. Nur Gott ging zwischen den Opferstücken hindurch. Ich lese es nochmal vor. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Was bedeutet jetzt das mit diesen Opferstücken und dazwischen hindurchgehen? In Deutschland nicht mehr üblich, aber damals im Mittleren Osten und im Nahen Osten durchaus gängige Praxis. Wenn man zwischen diesen beiden Opferstücken hindurchgeht, dann sagt man damit nichts anderes, als wenn ich diesen Bund breche, dann wird es mir genauso gehen wie diesem Tier, was in zwei Teile zerlegt wurde. So soll es mir dann auch ergehen. Und wir sehen hier bei dem Bund, nur einer ist zwischen diesen Opferstücken durchgegangen. Abraham war es auf jeden Fall nicht, weil den hat Gott nämlich extra in einen tiefen Schlaf fallen lassen, sondern nur einer allein ist durch die Opferstücke gegangen. Und es war Gott selber. Das heißt, Gott hat sich verpflichtet, dass er sagt, wenn ich den Bund mit dir breche, Abraham, dann soll ich so sterben wie dieses Tier. Aber nachdem wir natürlich alle wissen, dass Gott nicht sterben kann, kann er auch den Bund nicht brechen. Also Gott selber bürgt hier mit seiner eigenen Existenz, mit seinem Leben für Abraham, dass er treu sein wird und dieser Bund ewig ist. Das verspricht Gott bei seinem Leben. Ich glaube, das ist die beste Garantie, die es wahrscheinlich überhaupt geben kann. Und Abraham kann nichts tun, weil er hat ja nichts gemacht bei dem Bund, er hat ja geschlafen, sondern es ist eine einseitige Verpflichtung, also gibt es auch nur einen, der die Verpflichtung lösen kann. Und deswegen ist auch das, was Abraham tut, nicht relevant, sondern nur das, was Gott tut. Und dann eine meiner Lieblingsstellen, Jeremia 31, Verse 35 bis 37, die dürft ihr gerne mal aufschlagen. Die dürft ihr euch am besten auch ganz dick anmalen in der Bibel. Jeremia 31 sowieso, für uns vielleicht mit der schönste Vers, die Verheißung des neuen Bundes. Und ab Vers 35, da spricht Gott selber. Und jetzt lassen wir Gott einfach mal reden und schauen mal, was Gott zu seinem Bund sagt. Heißt es ab Jeremia 31, Verse 35 bis 37. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein, vor mir ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Ich glaube, klarer geht's eigentlich nicht. Solange die Sonne dem Tag ihr Licht gibt, solange der Mond und die Sterne der Nacht ihr Licht geben, solange Wellen auf dem Meer sind, solange die Menschen das Universum und den Grund der Erde nicht vermessen haben bis auf den letzten Winkel, so lange bleibt Israel als Nation vor Gott bestehen. Wir überprüfen das jetzt auch gleich, ob Israel noch besteht und machen jetzt den Test. Jetzt schaut ihr mal alle da aus dem Fenster raus. Okay, jetzt frage ich euch, ist es da hell? Hell? Ja, oder? Gut. Also gibt es die Sonne noch, richtig? Ist die Sonne noch da? Seht ihr sie? Schon, ne? Ich kann sie sehen von hier. Okay. Hat gestern Abend von euch jemand mal an den Himmel geguckt, als es dunkel war? Hat da zufällig jemand den Mond und die Sterne gesehen? Hat gestern mal einer rausgeguckt? Also ich habe es gestern Abend nochmal überprüft und da waren sie auf jeden Fall noch da, Mond und Sterne. Und die Sonne ist heute auch da, also glaube ich, dann muss das wohl noch so sein. Ich denke, das ist auch heute Abend wieder so. Sind noch Wellen auf dem Meer? Ich denke jetzt schon. Das habe ich jetzt heute nicht überprüft, aber ich glaube, das ist so. Und das Universum, das hat sowieso noch keiner vermessen. Also von daher, Gott selber sagt hier, solange diese Dinge so sind, so lange bleibt Israel vor mir bestehen als ewige Nation. Spricht Gott selber. Dann können wir dazu natürlich auch nichts anderes sagen. Und ich glaube, es ist auch für uns erstaunlich, ein Bund geschlossen mit Abraham vor weit über 3000 Jahren und die Juden, die gibt es heute noch in ihrem Land als eigenes Volk mit ihren Traditionen. Es gibt keine Edomiter, Amoriter, Girgashiter, Amalekiter, Philister, Hethiter, was da alles genannt wurde. Alle weg, keins mehr da von den Völkern, aber Israel, die gibt es schon. Das heißt, wir haben jetzt im Schnellverfahren festgestellt, dass wir hier einen ewigen Bund haben. Das ist schon mal gut, der ist ewig. Jetzt fragen wir uns aber natürlich, ist denn der Bund schon erfüllt und hat dadurch jetzt keine besondere Bedeutung mehr? Oder ist er noch nicht erfüllt und wir müssen warten? Das ist wirklich eine wichtige Frage und das können wir eigentlich ganz leicht überprüfen. Wir schauen uns einfach an, was hat Gott alles verheißen? Und wenn wir wissen, was er verheißen hat und sehen, ob die Verheißung erfüllt ist, dann wissen wir auch, ob der Bund erfüllt ist. Weil wenn die letzte Verheißung erfüllt wurde, ist der Bund fertig. Und das sehen wir, Arten von Verheißungen, drei verschiedene. Einmal höchstpersönliche Verheißungen für Abraham, dann sehen wir nationale Verheißungen für die Nation Israel und dann sehen wir universale Verheißungen, die für die ganze Erde gelten. Und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt her und klopfen das jetzt alles der Reihe nach ab und schauen, ob das erfüllt ist. Fangen wir mal an mit den persönlichen Verheißungen. Das ist vielleicht am leichtesten, weil da muss ja fast alles zur Lebzeit von Abraham passiert sein. Das erste Versprechen, was Gott gibt, 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Gut, das können wir jetzt eigentlich ganz leicht überprüfen. Ist eigentlich ein bisschen eine merkwürdige Verheißung von Abraham, weil aus einem 75-jährigen Mann mit einer nicht so viel jüngeren Frau, der kinderlos ist, eine große Nation zu machen, das ist wahrscheinlich eher schwierig. Aber wir wissen, Isaak ist noch geboren worden im Alter von 99 Jahren. Und schauen wir einfach mal auf Wikipedia nach, wie viele Einwohner Israel hat. Und dann sehen wir, okay, das sind schon einige Millionen. Also es ist wirklich ein großes Volk geworden. Und es wohnen ja noch viele Millionen im Rest der Welt. Das heißt, Israel ist aus Abraham eine große Nation geworden, eindeutig erfüllt, ganz einfach. Übrigens muss man auch dazu sagen, es ist erfüllt worden durch Isaak und Jakob und nicht durch Ismael oder Esau. Das ist auch noch ganz wichtig zu betonen. Also es gibt eigentlich ja noch viel größere Völker zahlenmäßig über Ismael, aber das ist nicht das Volk der Verheißung, sondern der verheißene Sohn war Isaak. Und sein Nachfahre, das Volk, was von ihm kommt, ist das Entscheidende. Steht zum Beispiel im Galaterbrief, wenn ihr es tiefer nachlesen wollt. Okay, eine weitere Verheißung. Ich will dich segnen. Ja, das muss ja eigentlich zu seinen Lebzeiten passiert sein. Da müssen wir dann heute eigentlich nichts mehr beachten. Ist Abraham gesegnet worden? Abraham hat viel Land erhalten, Knechte, Reichtum und vor allem geistlichen Segen. Jede Menge, er wird im Neuen Testament noch oft erwähnt, ein wirklich gesegneter Mann. Also ist diese Verheißung erfüllt? Natürlich ist er erfüllt, weil Gott sie ihm versprochen hatte. Und noch eine dritte Verheißung für ihn persönlich, ich will deinen Namen groß machen. Ja, ich denke, Abraham, ein großer Mann für uns, noch heute, für die Christenheit. Sogar der Islam bezieht sich auf Abraham, wenn auch nicht in richtiger biblischer Weise, aber immerhin, sein Name ist auf jeden Fall groß. Abraham hatte einen guten Ruf und den hatte er auch schon zu seinen Lebzeiten. 1. Mose 23 zum Beispiel deutlich sichtbar, wie geachtet Abraham auch bei den Fremden war. Ein wirklich respektierter Mann mit einem großen Namen. Okay, also das heißt, die persönlichen Verheißungen alle erfüllt, Haken dahinter, passt. Gehen wir weiter zu den universalen Verheißungen. Die erste Verheißung ist göttlicher Segen für diejenigen oder die Völker, die Israel bzw. Abraham fluchen oder nicht fluchen. Gut, das ist natürlich zu Abrahams Zeiten auch schon passiert. 1. Mose Kapitel 20, 21, 23, da sehen wir sehr, sehr deutlich, wie sich Menschen zu Abraham gestellt haben. Das hat maßgeblich über ihr Schicksal und über ihr Leben entschieden. Ist es heute noch so? Ich bin felsenfest überzeugt, ja. Das beste Beispiel, wir sind hier in Deutschland, ich glaube, nichts ist klarer als die deutsche Geschichte, dass das noch gilt. Gott sagt, wer Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Aber wer dich segnet, den will auch ich segnen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was passiert, wenn man jemanden in den Augapfel langt. Das wird jeder abwehren. Und wenn man sowas wiederholt versucht, dann wird es wahrscheinlich demjenigen, der das immer wieder versucht, bald wehtun. Weil der wird das Echo kriegen. Und jetzt müssen wir nur mal ein bisschen deutsche Geschichte betrachten. Da reichen schon sehr gut die letzten 100 Jahre. Und denken wir mal an die Nazizeit in Deutschland. Wir sehen, es hat wahrscheinlich nie ein Volk gegeben, was sich stärker an den Juden vergangen hat als das deutsche Volk. Im Holocaust wurden Millionen Juden ermordet von deutscher Hand in Deutschland. Und wir wissen alle, wie die Nazi-Zeit geendet ist. Gerade hier in Nürnberg, kein Stein mehr auf dem anderen. Ich vermute, wahrscheinlich hat es auch nie ein Land gegeben, was stärker zerstört war nach einem Krieg. Alle Großstädte in Deutschland komplett dem Erdboden gleichgemacht. Also das deutsche Volk hat wirklich die Konsequenz gespürt, was passiert, wenn man Israel anfasst. Gibt es von der Corrie ten Boom, gibt es auch ein Buch, wo sie ihren Lebensbericht da aufschreibt. Und ihr Vater, der hat es dann irgendwann festgestellt, dass Deutschland anfängt, die Juden zu deportieren. Und er saß dann in seinem Zimmer, beschreibt sie, und dann sagt er, Deutschland hat gerade eben den Krieg verloren. Und dann sagt sie, warum? Sagt er, ja, weil die haben sich jetzt an den Juden vergangen und jetzt werden sie verlieren. Und wir wissen, wie es geendet ist, in der schlimmsten Niederlage, die es jemals gegeben hat. Dann haben wir ein Land völlig kaputt, völlig zerstört, nicht mal mehr ein existierendes Land, aufgeteilt unter seinen Feinden. Das Schlimmste, was passieren konnte, ohne Nation, völlig deindustrialisiert, große Gebiete weggenommen, also ein völlig gedemütigtes Land. Und dann 1949 entsteht eine neue Republik, die Bundesrepublik Deutschland aus drei Besatzungszonen. Und wir haben den ersten Bundeskanzler Deutschlands, Westdeutschlands, Konrad Adenauer. Und der Konrad Adenauer, der war der Meinung, wir haben uns sehr schlecht gegenüber den Juden verhalten und wir müssen das wieder gut machen. Wir müssen diesen Staat Israel unbedingt unterstützen. Und obwohl Deutschland damals wirklich ein armes Land war und auch abhängig war von anderen Ländern, hat der Konrad Adenauer sich entschieden, dass der Staat Israel gefördert werden muss. Hat sehr viel Geld nach Israel überweisen lassen, damit Israel einen Staat haben kann. Das war Anfang der 50er Jahre. Und danach sehen wir was, was es noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, ein Wirtschaftswunder, was einmalig ist. Wir sehen ein völlig zerstörtes Land und es hat nur wenige Jahre gedauert, nachdem Konrad Adenauer diese großen Zahlungen an Israel geleistet hat. Und Deutschland war wieder die stärkste Wirtschaftsnation in Europa und hat sogar Frankreich überholt, was ja eigentlich ein Kriegssieger war. Also aus dem absolut am Boden liegenden Verlierer wurde innerhalb von wenigen Jahren die stärkste Industrienation. Einmalig in der Geschichte, aber ich glaube, jeder, der die Bibel kennt, der kann sich das erklären. Und von daher kann ich auch nur an unsere Politik appellieren, segnet Israel und Deutschland wird gesegnet werden. Wer schwört dafür? Gott persönlich hat es geschworen. Also es ist todsicher. Fluchen wir Israel als Nation, sind wir gegen Israel, dann fassen wir in Gottes Augapfel. Es gilt für jeden persönlich und es gilt auch für uns als Land bis heute. Also von daher göttlicher Segen oder Fluch für die Völker, je nach Stellung zu Israels, schon zur Zeit Abrahams erfüllt und bis heute absolut sichtbar für jeden, der mit offenen Augen durch die Welt geht. In dir werden gesegnet alle Geschlechter. Das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Da ist jetzt die Frage, ist es im vorgenannten Punkt erfüllt? Und da muss man sagen, im vorgenannten Punkt ist es noch nicht erfüllt. Wieso nicht? Weil vorher, zur Zeit von Abraham, wurden nur manche Geschlechter gesegnet. Aber Gott hat verheißen, Abraham, durch dich werden alle Geschlechter gesegnet, die auf dieser Erde existieren. Alle Völker werden durch dich Segen erlangen. Ist die Verheißung dann heute erfüllt? Heute schon. Genau, da habe ich schon die Antwort irgendwo gehört. Galater 3, Vers 16. Da finden wir die Antwort. Galater 3, Vers 16. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Also hier steht die Erfüllung, dass aus Abraham alle Völker gesegnet werden. Die Erfüllung ist Jesus Christus. In Jesus Christus werden alle Völker der Erde gesegnet. Und ich glaube, das können wir hier bestätigen. Es gibt kein Land, in dem nicht Menschen an Jesus glauben. Überall hat Gott seine Jünger auf der Welt. Und in Jesus Christus ist wirklich alles erfüllt worden, was wir uns an Segen vorstellen können. Das Grab ist leer, der Tod ist besiegt, der Vorhang im Tempel ist entzwei. Die Macht der Sünde ist gebrochen und Menschen dürfen auf ewig in Gottes Gegenwart leben. Und da sind wir uns sicherlich einig, ein größerer Segen ist überhaupt nicht denkbar, als es da passiert ist. Also ist eine größere Segnung denkbar, die Abraham hätte den Völkern geben können, als dass aus seinen Nachfahren Jesus Christus kommt? Undenkbar, weil es ist nichts denkbar, was besser ist als Jesus Christus. Und von daher, die Verheißung gilt natürlich auch für jeden von euch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du den größten Segen von Abraham bekommen und kannst deine Schuld loswerden und du kannst ewiges Leben haben. Und wir haben als drittes noch die nationalen Verheißungen. Jetzt wird es spannend. Wenn die erfüllt sind, dann ist der Bund wirklich erfüllt. Also schauen wir doch einfach mal, was passiert. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ja, das hat man eigentlich schon besprochen. Das war beides eine persönliche Verheißung für den Abraham, aber natürlich auch eine nationale, weil es betrifft ja ein großes Volk. Also von daher, eigentlich schon besprochen, wurde schon erfüllt. Jetzt der letzte Punkt, die Landverheißung. Die haben wir auch noch. Jetzt wird es spannend. Wenn die jetzt erfüllt ist, dann ist der abrahamitische Bund erfüllt. Aber wenn nicht, dann müssen wir noch mal warten. Und wir schauen einfach mal rein, wie das Land ausschaut, was Gott Israel verheißen hat. Es ist Gottes Land, es gehört ihm, so wie die ganze Erde ihm gehört. Und deswegen kann er auch das Land versprechen, wem er will. Ist ja sein Eigentum. Und die Grenzen von Israel, die werden uns beschrieben in 1. Mose 15, in den Versen 18 bis 21. Da lesen wir also ziemlich genaue Grenzen. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Also Gott verspricht Abraham: Abraham, pass mal auf, die Nachkommen, die von dir kommen, denen gebe ich dieses Land, das verspreche ich dir persönlich. Und die Grenze ist der Strom Ägyptens und der Euphrat. Und dann werden außerdem noch mehrere Völker genannt, da sind auch einige Nomadenvölker dabei. Das macht es dann, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger, die manchmal lokal einzuordnen, wie das mit Nomaden logischerweise so ist. Haben wir gedacht, okay, wann hatte Israel die größte Ausdehnung? Es muss ja logischerweise eigentlich dann erfüllt sein, wenn Israel die größte Ausdehnung hatte. Und die größte Ausdehnung hatte Israel zur Zeit Salomos. Jetzt habe ich mal eine Karte rausgesucht. Das war die maximale Ausdehnung, die Israel jemals hatte. Ist alles auf Englisch, aber das ist nicht so schlimm. Und das sehen wir im Grunde das Gebiet, was hier dunkelblau eingefärbt ist. Das war das Staatsgebiet von Israel, ja, geht so bis zum Toten Meer und hier ist Mittelmeer. Aber bei Ägypten geht es eigentlich nicht mal wirklich auf die Sinai-Halbinsel richtig drauf. Und da oben, da sehen wir den Euphrat im Norden. Und das ist hier auch noch so blau schattiert. Das war aber nicht Staatsgebiet von Israel in der damaligen Zeit, sondern das waren eher tributpflichtige Gebiete, also das war kein offizielles Staatsgebiet, sondern eben nur abhängige Völker, die man abhängig gemacht hat. Das heißt, das ist die größte Ausdehnung, die Israel überhaupt hatte. Ist es am Euphrat? Nee. Ist es am Nil oder Strom Ägyptens, was auch immer das ist? Auch nicht. Jetzt habe ich mal eine zweite Karte dabei. Da ist das Ganze nochmal etwas weiter weg mit kleinerem Maßstab. Und da sehen wir dann eigentlich die Grenzen. Also hier oben wäre der Euphrat. Ihr seht jetzt natürlich, der fließt so nach Osten. Das ist dann für uns etwas schwer zu sagen, wo wird letztlich die Grenze sein. Also wird Israel da eher im Norden dran stoßen oder wird es tatsächlich bis rüber in den Osten stoßen. Aber kommen wird es mit Sicherheit, weil Gott es verheißen hat. Und wir sehen auch, der Strom Ägyptens, hier fließt der Nil. Das sind wir selbst zur Zeit der damaligen maximalen Ausdehnung noch sehr weit entfernt. Manche meinen jetzt, dass es vielleicht nicht der Nil ist, sondern so ein Wadi, der würde da lang fließen, dann wäre das hier ungefähr die Grenze. Aber Fakt ist, zu keiner Zeit war die Südgrenze erfüllt. Und nur im Vergleich, damit wir mal sehen, wie groß Israel heute ungefähr ist. Also hier kann man den Jordan sehen. Und das ist die heutige Grenze hier. Und die geht ungefähr so. Also das ist Israel heute. Aber hier ein Teil vom Jordan ist noch das Westjordanland. Also das gehört auch nicht dazu. Aber so grundsätzlich kann man sich den Jordan mal gut merken. Und wenn wir sehen, dass das die heutige Grenze ist, und sehen dann, was die Grenze zur Zeit von Salomo war, dann war das Reich damals zu Salomos Zeiten wahrscheinlich 5-mal oder 8-mal oder 10-mal so groß. Und genau, da jetzt nochmal, das ist eine moderne Karte. Jetzt haben wir schön den Vergleich gesehen, wie war es zu Salomos Zeiten, und jetzt wollen wir auch noch wissen, wie wird es denn mal sein. Schauen wir uns jetzt hier an, also da sehen wir Israel, das kleine Land hier, da ist Westjordanland rausgeschnitten und der Gazastreifen, der ist so klein, den sieht man gar nicht. Und wir wissen also, die Südgrenze von Israel, die wird bis hier rüber gehen, das wird noch kommen. Und den Euphrat sehen wir hier. Also das heißt Libanon, Syrien, vielleicht Teile von Jordanien, eventuell sogar Saudi-Arabien und Irak, die genauen Grenzen hier in die Richtung, die kennen wir nicht. Aber der nächste Weg wäre zumindest Richtung Norden zum Euphrat. Also von daher das Staatsgebiet Israel vielleicht mal ungefähr diese Größe irgendwann. Bestimmt fast das Zehnfache von dem, wie groß Israel heute ist. Jetzt fragen wir uns natürlich, wann wird das Ganze denn passieren? Wir haben gesagt, in der Vergangenheit ist es nicht passiert. Will ich noch dazu sagen, es gibt manche, die sagen, doch, die Grenzen sind schon in der Vergangenheit erreicht worden. Dann ist die Frage, die ihr immer stellen müsst, und wann war das? Und da kann niemand eine Antwort drauf geben. Also da heißt es dann manchmal vielleicht zur Zeit von Josua, aber wir wissen, dass Josua viel kleinere Gebiete erobert hat, als es dann da unter David oder Salomo war. Also manche sagen, es war schon, aber sie haben keine Ahnung, wann es gewesen sein soll. Und das ist dann natürlich schon ein schwaches Argument. Ja. Diese Gebiete niemals zeitgleich und schon gar nicht in Frieden von Israel besessen. Und jetzt wollen wir wissen, wann wird das Ganze passieren? Stellen wir eine andere Frage. Werden die Juden jemals in Frieden leben können in Israel? Ich glaube, jeder, der die Tagesschau mal anmacht, weiß, mit diesen Nachbarländern wird Israel niemals in Frieden leben. Und ich denke auch, die Offenbarung zeigt uns sehr deutlich, Israel wird nicht in Frieden leben. Also wir sehen eigentlich, dass die Bibel uns sagt, kein Frieden für Israel. Jetzt habt ihr vom Jeff ja die letzten Monate sehr, sehr viel hören können über die Offenbarung. Und deswegen werde ich da jetzt auf die letzten Kapitel, werde ich euch die Details ersparen. Das habt ihr ja schon teilweise zumindest gehört und den Rest hört ihr dann in den nächsten Wochen. Aber ich denke, ich glaube, die Gemeinde wird nicht durch die große Trübsal gehen. Aber was auf jeden Fall feststeht, dass Israel durch diese große Trübsalzeit gehen wird, die 7 Jahre, die uns am Ende genannt sind, das sehen wir sehr, sehr deutlich in der Offenbarung. Warum muss Israel durch die Trübsal gehen? Es ist ganz einfach. Israel muss durch die Trübsal, weil die Trübsal dafür gedacht ist, um eine nationale Umkehr zu erwirken. Das sehen wir zum Beispiel im Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11. Ganz klare Kapitel über die Zukunft Israels. Und wenn wir zum Beispiel ins Kapitel 11 reinschauen, Verse 25 bis 27, da schreibt der Apostel Paulus, selber übrigens Jude: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Eigentlich ganz eindeutig. Der Apostel Paulus schreibt: Ein Teil von Israel ist verstockt. Warum nur ein Teil? Naja, manche haben Jesus abgelehnt, aber denken wir an die Apostel, denken wir an Paulus. Ein Teil hat Jesus auch geglaubt. Aber es war gut für die Nationen, dass Israel Jesus abgelehnt hat. Insofern gut für sie, weil ab dann ging das Evangelium raus an alle Nationen. Und Paulus schreibt, wenn die Fülle der Heiden, also diejenigen, die zum Glauben kommen sollen, wenn die alle zum Glauben gekommen sind, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird ganz Israel den Messias erkennen. Das wird kommen. Steht im Römerbrief. Ja, und wie kann das Ganze dann ausschauen? Wie wird es passieren? Also wir haben jetzt gesehen, Israel ist viel kleiner als heute. Das heißt, da wären noch eine Menge Länder drumherum, die Israel erobern müsste und müsste in Frieden drin leben. Aber wir haben ja auch festgestellt, in der Trübsalzeit, da wird es Israel sehr, sehr schlecht ergehen und da wird das Staatsgebiet noch weiter zusammenschrumpfen. Es wird noch kleiner werden als heute. Wie bringen wir das Ganze dann zusammen? Da bleibt uns nur noch eine Möglichkeit, wann Gott diesen Bund erfüllen kann. Bisher hat er alles erfüllt, außer die Landverheißung. Und Gott wird immer zu seinem Wort stehen, also er wird diesen Bund erfüllen. Und da bleibt uns als einzige Möglichkeit, wenn wir das alles betrachtet haben, das tausendjährige Reich. In der Trübsal werden die Feinde von allen Enden der Erde gegen Israel heraufziehen, gegen Jerusalem. Und dann, zu Beginn dieses tausendjährigen Reiches, da wird Jesus wiederkommen, auf den Wolken des Himmels, mit den himmlischen Herrschern, und er wird dann als König herrschen für 1000 Jahre. Und in dieser Zeit, wenn Jesus Christus als König herrscht, dann wird Israel auch Frieden haben. Und dann wird es das Land bekommen, was Gott ihm zugedacht hat. Dazu wollen wir noch ein sehr endzeitliches Buch für die Geschichte von Israel anschauen, das Buch Sacharja. Im Kapitel 14, das letzte Kapitel von Sacharja, fast das letzte Kapitel des Alten Testaments, kommen nur noch ganz wenige danach. Und da wird der Tag des Herrn beschrieben, wenn der Herr wiederkommen wird, was wird dann geschehen und was wird dann folgen ab dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Sacharja 14 möchte ich die ersten 11 Verse vorlesen. Sacharja 14, 1 bis 11. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Also passt perfekt zur Trübsal. Wir sehen eine schreckliche Zeit, die kommen wird. Viele Tote, Vergewaltigung, Krieg, Mord, ein einziges Schlachten, all das wird kommen, verheißt Gott. Und ab Vers 3, das sehen wir aber, da wird dann jemand persönlich in das Kampfgeschehen eingreifen. Da nimmt sich dann jemand höchst selbst dieser Sache an. Das ist unser Herr Jesus Christus. Ab Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben, zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Also hier sehen wir wirklich, Jesus kommt wieder und mit ihm das Heer des Himmels. Seine Heiligen kommen mit Jesus Christus zurück. Und das habt ihr ja vor ein paar Wochen gehört, da wisst ihr jetzt auch alle, wo das steht. Steht natürlich auch in der Offenbarung nochmal, die Wiederkunft von Jesus. in Offenbarung 19, eines meiner absoluten Lieblingskapitel. Das lese ich mir oft gerne durch, weil da freue ich mich immer drüber, wenn ich das dann lesen kann, wie Jesus wiederkommt. Kapitel 19, Abvers 11. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Ich denke, da wird die gleiche Szene beschrieben. Ziemlich parallel, was da so beschrieben wird. Und wie wird es dann sein, wenn Jesus kommt? Entweder lesen wir in der Offenbarung weiter und schauen, was da steht, dann wird das tausendjährige Reich beschrieben. Oder wir lesen in Sacharja weiter, im Vers 8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamins bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen, es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Also hier ist die eigentliche Erfüllung des Bundes mit Abraham. Wenn das geschehen wird, wenn Jesus Christus herrscht auf der Erde im tausendjährigen Reich, dann wird Israel in Frieden wohnen, dann ist der abrahamitische Bund erfüllt. Ich denke, wir haben sehr klar gesehen, Gott hat auch heute noch einen Plan für Israel. Israel ist nicht verworfen, sondern Gott selber spricht so deutlich im Alten Testament, dass es eigentlich deutlicher kaum noch sein kann. Und ich persönlich finde es auch immer sehr tröstend, weil ich weiß, dadurch Gott steht treu zu seinem Wort. Stellen wir uns mal vor, Gott würde wegen der Sünde von Israel, würde er Israel verwerfen, wie manche das jetzt vielleicht denken. Israel wäre verworfen, obwohl Gott hier was anderes sagt. Was würde das dann für uns bedeuten? Wer würde mir noch die Garantie geben, dass Gott vielleicht nicht auch den neuen Bund zurückgenommen hat? Vielleicht zählt das Opfer von Jesus ja dann nicht mehr, weil wir zu viel gesündigt haben. Wer würde uns noch eine Gewissheit geben, dass die Bibel wirklich wahr ist, dass wir heute noch auf Jesus vertrauen dürfen? Wenn Gott Israel angelogen hätte, dann könnte er uns genauso belügen. Aber wir dürfen wirklich felsenfest wissen, Gott ist treu zu Israel und führt sein Volk durch alle Zeiten, wie er es versprochen hat. Und Gott ist auch treu zu seiner Gemeinde und führt auch seine Gemeinde durch alle Zeiten, so wie er es versprochen hat. Und da dürfen wir Gott dankbar sein, dass er so ein treuer Gott ist zu Israel, zu seiner Gemeinde. Und bis er wiederkommt in Herrlichkeit, da wird Gott Israel führen und da wird Gott uns als Gemeinde führen. Jesus hat uns selber versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.